Ja, wir schließen letztlich an dem Wort von letzten Mal an, da hatten wir Hebräer 12, das ganze Kapitel, naja, die Hälfte des Kapitels, genau, die zweite Hälfte. Und ich weiß nicht, ob ihr noch im Kopf habt, was der letzte Vers von Hebräer 12 ist. Wer weiß das spontan?
Und einander untertan sein.
Gott ist auch ein verzehrendes Feuer.
Amen. Das ist der letzte Vers. Ja.
Denn unser Gott
ist auch ein verzehrendes Feuer. Was Paulus hier mit den Hebräern macht, den ganzen Brief entlang, ist, er versucht sie von ihrem gefallenen Zustand wieder dahin zu bringen, dass sie zurückkehren zum Herrn und zu seiner Gnade. Und das ist nicht so einfach, weil die Hebräer hatten die Gnade schon empfangen und haben auch in der Gnade gelebt eine Zeit lang. Und aus irgendwelchen Gründen sind sie wieder zurück in ihr Altes. Und irgendwie, ich muss ehrlich sagen, durch ein gewisses Alter, das ich jetzt auch habe, sehe ich, das ist eine Gefahr. Das hätte ich als Junger nicht so gedacht. Wo ich so in eurem Alter war, da machst du diese Gedanken überhaupt nicht. Weil du kennst den Herrn und schmeckst ihn und willst eigentlich mit ihm so vorangehen. Das ist normale für junge Leute. Aber wenn du dann länger unterwegs bist mit dem Herrn und wirklich länger, nicht nur 5 Jahre, sondern Jahrzehnte, Lore, gell, lange Zeit, dann kommt die Gefahr auf, ja, irgendwie wieder ein bisschen nachzulassen. Das ist fast menschlich. Und die Hebräer haben so stark nachgelassen, dass sie wieder ganz in ihr Altes gingen. Wieder opfern, wieder den Mose so gut finden und wieder einfach das Alte, was auch ganz schön war mit. Es war ja alles biblisch. Und jetzt kommt der Schreiber und versucht, die Hebräer wieder in Gang zu kriegen, wieder zu wenden, wieder zu motivieren, die Gnade zu nehmen. Und der Schreiber macht es, ihr müsst Hebräer nochmal in der Hinsicht lesen, er macht es mit dem, was im Neuen Testament viel zu sehen ist. Er versucht ihnen auch die Belohnung, die Gott für uns vorgesehen hat, wieder vor Augen zu führen. Und das Wort heute Morgen, da bin ich mir schon ziemlich sicher, es ist ein Wort der Ermutigung. Aber das griechische Wort für Ermutigung hat noch eine zweite deutsche Bedeutung. Wirklich, das gleiche Wort heißt einerseits Ermutigung, und was heißt es noch?
Ermahnung.
Ja. Das heißt auch Ermahnung, das gleiche Wort. Und es ist auch so, selbst in unserer Erfahrung kommt es darauf an, wie du gerade drauf bist. Ist das Wort für dich eine Ermutigung oder eine Ermahnung? Das ist auch meine Erfahrung. Und so werden wir das auch heute Morgen irgendwie empfinden. Herr Jesus. Aber auf jeden Fall, der Sinn ist, dass wir uns aufmachen. Oder wenn wir schon auf dem Weg sind, dass wir drauf bleiben. Dass wir wirklich dem Ziel entgegenlaufen. Und es ist erstaunlich, das hat mich wirklich, als ich das ein bisschen angeschaut habe, erstaunt, dass schon in Kapitel 5 des Neuen Testamentes, das heißt sehr schnell. Ja, in Kapitel 1 gibt es noch den Stammbaum des Herrn. Und dann in Kapitel 3 wird er getauft. In Kapitel 4 wird er von Satan in die Wüste geführt, sogar vom Geist in die Wüste geführt, aber von Satan dort versucht. Und in Kapitel 5 ist er auf dem Berg und spricht zu seinen Jüngern und auch zu einer großen Volksmenge. Und er beginnt diese Rede, die ja wirklich eine größere Rede ist, eine längere, er beginnt sie mit den sogenannten Seligpreisungen. Er fängt an selig. Das finde ich gut. Der Herr ist wirklich wunderbar. Er tat seinen Mund auf und sprach selig. Das ist gut. Wenn wir so eine Rede haben, das, dann hörst du auch gern zu. Selig. Selig die. Und ihr könnt die anderen für euch zu Hause lesen. Ich nehme gleich Vers 11. Selig seid ihr. Selig seid ihr. Aber nicht einfach so. Sondern wenn. Ganz oft ist es beim Herrn geknüpft auch an Bedingungen. Wir genießen immer so sehr die bedingungslose Liebe des Herrn, wo er uns errettet als Sünder, ja, wo wir nichts bringen müssen, sondern nur sogar uns. Das ist ja auch schon was, ja. Und dann, Amen, du kriegst das Geschenk der Gnade völlig ohne Bedingung. Aber es stimmt auch nicht. Du musst deinen Mund öffnen und musst es annehmen. Selbst das ist an eine Bedingung geknüpft. Du musst sagen, Herr, ich will dich. Selbst die Errettung ist nicht ohne eine Bedingung. Du musst was tun. Du musst sagen, Herr, ich will dich. Ich nenne das Geschenk der Gnade an. Also es geht beim Herrn gar nicht ohne. Aber auf jeden Fall hier sagt er, selig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen. Wenn die Welt, die ungläubige Welt, die Gott nicht will, die Gott zum Teil völlig beiseite schiebt und wenn es ganz schlimm ist, Gott sogar hasst, wenn die hergehen und euch schmähen und euch verfolgen. Wir sitzen hier alle in Ruhe, weil wer verfolgt uns hier schon groß, gell? Ab und zu vielleicht mal eine kleine Schmähung. Aber solange wir nicht den Herrn groß bekennen, das schmäht uns auch keiner. Aber wenn du mehr den Herrn bekennst, wirst du auch merken, das schmäht nicht mehr. Oh, Herr Jesus. Und alles Böse gegen euch reden und damit lügen. So, er sagt, wir sind selig, wenn wir so einen schlechten Zustand erfahren. Und dann sagt er, freut euch und jubelt, denn eure Belohnung ist groß in den Himmel. Ich möchte heute Morgen eigentlich diesen Blick, unseren Blick wenden auf diese Belohnung in den Himmel, weil wir die nicht so sehen. Wir sind oft so auf unser Irdisches gerichtet. Und dann ist unser Wandel oft so irdisch, weil wir die Belohnung vergessen. Aber wir müssen ein bisschen lernen, in den Himmeln, wo wir jetzt noch gar nicht so richtig hinsehen, gibt es eine Belohnung. Und keine kleine, sie ist groß. Die Belohnung ist groß in den Himmel. Aber man hört es schon, es ist das Wort Lohn drin. Also alle, die, wie soll ich sagen, die mit Arbeit zu tun haben, wissen, Arbeit und Lohn, das geht immer zusammen. Ja, du hast in einer Firma keine Arbeiter, die ohne Lohn schaffen. Also selbst bei unserer Firma ist nicht so groß, rund 200 Leute, aber da gibt es nicht einen einzigen, der ohne Lohn arbeitet. Selbst der Chef nimmt sich seinen Lohn.
dachte, das habe ich so.
So, das ist eine normale Sache. Die Schrift sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ja, das ist so. Und das ist ein Prinzip, das ständig gilt. Wenn du einen Einsatz bringst, erhältst du dafür einen Lohn. Das ist so. Irgendeinen Lohn gibt es immer. Der muss nicht immer Geld sein. Aber manchmal tun wir auch Dinge für Anerkennung. Das sehe ich an den Versen in Kapitel 6. Da gibt es Leute, die wollen gesehen werden. Gebetsriemen umgeschnallt, dann gehen sie dorthin, wo sie am meisten sehen. Guckt Leute, ich habe ganz viele Gebetsriemen. Seht ihr das alle? Und das ist für Anerkennung. Wir tun auch viel für Ehre. Jemand kommt und auf die Schulter klopft. Das ist schon gut. Ah, sag, du bist schon der Beste eigentlich. Boah, das ist auch ein schöner Lohn. Aber der Herr sagt dir, wenn ihr vom Vater Lohn haben wollt, brauchen wir eine andere Haltung. Hey Jesus. Was heißt das? Das heißt, eigentlich ist unser Leben auf dieser Erde in der Hinsicht ziemlich ausgerichtet. Auf Belohnung, Bestrafung. Bestrafung lasse ich jetzt mal noch weg. Aber wir sind sehr ausgerichtet. Wir möchten gern immer was für unseren Einsatz. Es ist irgendwie menschlich. Und der Herr weiß das, der Vater im Himmel weiß es auch. Und drum hat er sogar unser Christenleben in gewisser Weise sogar mit an einer Belohnung ausgerichtet. Ich habe schon Gespräche geführt mit Menschen, die finden das sogar ganz schlecht. Ah, dass Gott dich da locken muss. Ich mache das so freiwillig. Dachte ich, okay, du kennst dich nicht, das ist das Problem. Wer so redet, weiß nicht, wer er selber ist. Weiß, wir dienen dem Herrn völlig selbstlos. Ah, alles klar. Aber ich hatte solche Gespräche schon, wirklich. Und ich musste an den Herrn denken, selbst der Herr. In Hebräer. Selbst der Herr Jesus. Was heißt?
Und der Freund den
Freunden. Ja. Das heißt, der Herr Jesus, der ja wirklich selbstlos ist. Wenn es einer ist, dann ist es doch er. Aber er hat das Kreuz erduldet mit einem Blick nach vorne. Um der vor ihm liegenden Freude willen. Die Belohnung ist Freude, ich kann euch jetzt schon sagen. Wenn wir diese große Belohnung im Himmel bekommen, wir haben leider keine Ahnung, was das an Freude birgt. Sonst würden wir oft ein bisschen anders handeln. Wenn wir ein wenig einen Blick bekommen würden, was das heißt, warum sagt ihr, freut euch und jubelt? Wir freuen uns manchmal schon, aber jubeln. Was tut mir leid zu sagen, muss ich manchmal da die tausende Leute sehen, wie sie jubeln, wenn ein Ball in ein Netz fliegt. Solch ein Jubel, die Hände gehen hoch und sie sind außer sich und schreien und yeah, ein Ball im Netz. Welch ein Jubel. Und wir haben oft, ich weiß nicht, wann jubeln wir?
Wenn wir so was hören, dass jemand in die Versammlung kommt.
Ja, genau, ein kleiner Jubel war das. Aber war Mini-Jubel, ja? Wenn es da so macht, aber tscha!
Da sind ja auch Tausende.
Okay. Das ist jeder Einzelne, weißt du? Der Einzelne hüpft hoch und freut sich, ja? So, Was will ich sagen? In uns Menschen ist schon etwas, das will auch mal jubeln. Weißt du, warum geben sie sich das jede Woche? Die wollen jubeln. Die fahren von hier nach da, die fliegen nach irgendwo für ein bisschen Jubel. Aber das zeigt, wir wollen es. So, wir brauchen so einen Blick. Brauchen so einen Blick, da kommt eine Zeit voller Jubel. Meine Güte, ich sage euch, wenn wir mit dem Herrn die Hochzeit starten, ha, ich sag's dir, wir sind außer uns. Ich bin gewiss. Halleluja. Das heißt, dieser Lohn, diese Belohnung, die der Herr gibt und Gott, das genieße ich, Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, du kannst Gott auch, ich weiß gar nicht, gefallen irgendwie, meine Fassung. Du kannst ihm nicht gefallen und du musst zu ihm vorwärts kommen, musst glauben. Und dann heißt, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ah, das ist doch herrlich. Weißt du, dieser Vers zeigt in erster Linie sein Herz. Wenn du ihn suchst, will er dich belohnen. Nicht Popoklatsche. Den, die er sucht, gibt er gleich mal eine ordentliche Popoklatsche. Nein, gar nicht. Seine Ausrichtung ist Belohnung. Gott will uns in erster Linie belohnen. Er will uns auch, wenn es sein muss, bestrafen. Aber das ist nicht seine Grundhaltung, gar nicht. Gott ist nicht so ausgelegt. Ja, aber er wird die Sünde richten. Er muss sie richten. Und daher muss er auch bestrafen. Das will er aber nicht von Haus aus, aber er muss um seiner Gerechtigkeit willen. Aber für die, die ihn suchen, ist er ein Belohner. Schon heute. Und natürlich auch in der Zukunft. Halleluja. Und der Schreiber in Hebräer redet ja auch dort von einem Wettlauf. Oder Paulus an einer anderen Stelle redet auch sogar von einem Boxkampf. In Korinther geht es sogar um Boxen. Sagt man, wenn er schon gelesen hat, sagt er, Leib schlagen nicht. Ich schlag nicht in die Luft, sondern dass ich treffe. Das heißt, immer wieder hat Paulus auch einen Blick des Wettkampfes vor Augen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie Wettkämpfer war. In der Schule hat man mal so Mini-Wettkämpfe mitgemacht, aber das war für mich eher immer ein wenig langweilig, weil ich habe eh nie gewonnen. Ich war immer zu klein. Ja, wirklich. Während die anderen schon im Ziel waren und Brotzeit gemacht haben, bin ich nur auf der Rennbahn gelaufen. Das war wirklich. Und der große Klassenkamerad Weitsprung, der war, was weiß ich, ein, zwei Köpfe größer wie ich, der hupft da bis zum Sand, wo es fast aufhört beim Weitsprung und ich schaffe mit Mühe in die Grube rein. Drum habe ich da Wettkampf, das war nicht so. Wenn du gleich weißt, dass du verlierst, macht es auch keinen Spaß. Aber wenn du eine Chance siehst, es gab so einen anderen Sporttisch, der ist da, ich dann besser. Konnte über die Platte gucken und zack, zack, zack. Wenn du in einem Wettkampf die Chance auf Sieg hast, das hat was. Ich weiß nicht, wer es schon mal ein wenig erlebt hat, aber es hat was. Du kämpfst gegen eine gewisse Anzahl Leute und du weißt, wenn dich reinhängst, Sieg. Ja, und dieser Wettkampf, den nimmt Paulus oder der Hebräerschreiber und sagt, hallo, es gibt einen Wettkampf zu laufen, selbst als Christ. Und als solcher hast du diesen Siegespreis als Anreiz. Und sogar bin ich erinnert an Paulus, wo er in Timotheus' Brief sagt, kurz vor seinem Tod, sagt er, fortan liegt mir bereit die Krone. Ja, Krone? Da ist der Timotheus. Zwei.
Das Siegeskranz der Gerechtigkeit dabei.
Okay.
4, Vers 8.
2. Tim 4, Vers 8. Hier heißt es, liegt mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Halleluja. Damals hast du Siegeskränze gekriegt. Und das ist wirklich, das sollten wir vor Augen haben und bewahren. Diesen Siegeskranz, den der Herr uns geben möchte. Weil das eine Auswirkung hat auf unser jetziges Leben. Wisst ihr, solch ein Lohn ist immer ein Anreiz. Wir Menschen sind so ausgelegt, dass wir Dinge tun aufgrund bestimmter Motivation. Ja? Fast alles, was wir tun, steckt ein Motiv dahinter. Wir sind motiviert. Und es ist interessant, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, es gibt zwei Arten von Motivation. Nämlich eine innere und eine äußere. Und die äußere ist oft solch etwas Materielles, das du bekommst. Das heißt, dass du bei der Arbeit mehr arbeitest und länger da bleibst und dich mehr reinhängst, muss der Chef das Geldsäckle ein bisschen mehr füllen pro Monat. Das ist so. Das ist eine äußere Motivationsgeschichte, die man machen kann. Wenn man mir das Doppelte gibt, arbeite ich doch nochmal ganz anders. Wieso? Ja. Aber es gibt auch eine innere. Diese innere Motivation, die hat oft nicht mit materiellen Dingen zu tun. Da versprechen wir uns irgendwas anderes, ja. Zum Beispiel jetzt sowas auch wie Ehre, das ist was Inneres. Oder ja, was immer in dir aufsteigt und dich antreibt, was zu tun, ja. Das will heißen, ohne solch einen Anreiz sind wir oft unmotiviert. Ich sage dir, unmotivierte Leute, das ist schlimm. Weil bei solchen Leuten, die unmotiviert sind, ist alles egal. Weil, mach ich nicht, egal. Mach doch mal das. Nö. Keine Lust. Kein Anreiz, keine Motivation, kein Schub, kein Nix. Könntest du mal? Nö. Wieso? Warum? Was bringt's? Ach, bringt nichts. Okay. Meine Güte. Das ist schlimm. Wisst ihr, das ist heute in der Welt, man nennt das Gleichgültigkeit. Und das Wort egal, das heißt nichts anderes wie gleich. Wenn dir etwas egal ist, dann ist dir gleich. Dir ist egal. Und das ist etwas, wo der Feind ansetzt. Auch für uns in unserem Christenleben. Wir dürfen nicht an einen Punkt kommen, wo unser Christenlauf egal ist. Ob du im Wort liest oder nicht. Ob du in die Versammlung gehst oder nicht? Egal. Egal, ich komme auch nicht. So egal. Nein, das ist ein Arbeiten des Feindes. Wir dürfen nicht ihn so weit an uns wirken lassen, dass es egal wird. Dem Herrn ist gar nichts egal. Gott nicht. Er möchte eigentlich ständig in irgendeiner Form wirken, machen und zum Ziel kommen. Weißt du, wenn Noah eine Haltung bekommen hätte, gleichgültig, seinen Hammer nachgelegt, sei Säg, Holz, was weiß ich, dann wäre er irgendwo in Sonne gelegen und gesagt, ah, hier einen riesen Kahn bauen, vergiss es. Ist doch egal. Die Sintflut kommt. Hey Noah, die Sintflut kommt. Egal. Oh oh. Das ist kritisch. Weißt, dann bist du auch nicht mehr erreichbar. Wenn dir alles egal ist. Du, da demnächst passiert das. Und? Dann kriegst du noch alles Antwort. Na und? Das ist auch die Haltung der Welt. Du willst sie warnen, du willst ihnen was bringen. Was ist ihre Haltung? Na und? Dann gehst du in die Hölle. Na und? Ja, weil sie kein Bewusstsein. Weißt du, wenn dir alles egal ist, ist dein Bewusstsein weg. Wenn du dir bewusst bist, die Belohnung im Himmel, Kai, wenn dir die bewusst vor Augen ist, ich sag dir, alle, genau, ich habe vergessen. Ja, wir vergessen dann auch das Nächste. Aber wenn die wieder vor Augen kommt, das Hochzeitsfest, bald kommt es. Ja, wo ist mein Kleid? Amen. Oh, Herr Jesus. Dann gibt es diese Verse in 1. Korinther 3, wo Paulus auch nochmal das aufgreift mit der Belohnung. Also irgendwie, Paulus war ziemlich belohnungszentriert. Dann sagt er hier zum Beispiel von Apollos und sich und so weiter. Der eine pflanzt, der andere gießt. Sagt, der ist nichts, der ist auch nichts. Gott gibt das Wachstum, das ist das Wichtigste. Aber er sagt, der aber pflanzt und der da begießt, sind eins. Ein jeder aber wird seine eigene Belohnung empfangen. Nach seiner eigenen Arbeit. Halleluja. Das ist wunderbar. Auch hier sagt Paulus, was du arbeitest in den Herrn, du wirst Belohnung empfangen. Nach deiner eigenen Arbeit. Ah, Amen. Und dann in 14, Vers 14, 3 Vers 14, sagt er, wird jemandes Werk bleiben, dass er darauf gebaut hat, so wird er eine Belohnung empfangen. Er sagt auch, wir sind gleichzeitig auch noch solche, die bauen. Wisst ihr, unser Wandel vor Gott, das guckt er oft an als Bau. Ui, was bauen sie denn? Oh, wie bauen sie denn? Oh, die Birgit, wie bauen wir? Oh, sie nimmt Gold, gut, gut, gut. Er guckt sich das schon an. Wisst ihr, und je nachdem, was wir tun, wenn wir den Herrn nehmen in unserem Alltag, wenn wir die Dinge durch den Herrn machen, egal was, dann ist es für ihn entweder Gold, Silber oder Edelstein. Und wenn immer wir im Alltag die Dinge machen durch unser Selbst, oder wenn es ganz schlimm läuft, durch unser Fleisch, dann ist es für ihn Holz, Heu oder Stroh. Wenn es ganz schlimm kommt, Stroh, das brennt ganz. Das Beste ist noch Holz. Braucht es nur, weil du besorgt sind, ist auch brennt auch weg. So, er sagt dann, ihr müsst hier aufpassen. Weil später, er sagt, wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Auch das ist ein Blick, der Warnung. Er will nicht, dass unser Wald wegbrennt. Das ist nicht sein Wunsch. Aber er sagt, wenn, dann. Das heißt, im Grunde haben wir es heute in der Hand. Jeder selber hat in der Hand, mit was er baut. Ich kann für meine Schwester gar nichts machen. Ich kann ab und zu mal einen Tipp geben. Nimm mal wieder ein Stückchen Gold. Ne? Amen! Dass ihr wieder Gold und Silber nimmt. Ja, Halleluja. Oder weiterhin nimmt. Amen. Ja, wenn sie will. Ja, weißt du, das. Das heißt, das ist auch typisch für das Neue Testament. Jeder ist für sich verantwortlich. Im Alten hast du noch gelitten um deiner Eltern willen oder. Da war oft Kollektivstrafe dran. Im Neuen, du bist für dich verantwortlich. Und zum Glück kannst du mich nicht verantwortlich machen. Nein, es ist wirklich so. Wir helfen einander, wir dienen so gut wir können. Aber ich kann nur hier ein bisschen euch darlegen, anreizen, hoffentlich motivieren. Aber muss jeder für sich nehmen. Und dann wird es noch dramatischer. Das ist 2. Korinther 5, Vers 10. Vor ein paar Wochen, muss man ja jetzt schon sagen, war doch unser lieber Bruder Vincent Pinto aus Indien da. Und wir hatten dann noch hinterher so einige Mail-Gemeinschaft-Mails hin und her geschrieben. Und dann hast du gemerkt, Vincent hat diese Sicht gar nicht, dass es eine Belohnung und Bestrafung gibt für Christen. Sondern für ihn ist die Sache ganz einfach. Da gibt es nämlich entsprechende Gleichnisse, die der Herr sogar spricht über die 10 Jungfrauen. Das ist ein Gleichnis, wo du Belohnung und Bestrafung siehst. Oder gleich danach gibt es das Gleichnis für diese Knechte. Da werden 2 Knechte belohnt und einer bestraft. Und da ist für den Vincent die Sache so einfach. Bist du Christ? Alles gut. Dann kriegst du die Belohnung und die Bestrafung geht an die Ungläubigen. Aha. So einfach ist nicht. Weißt, dann könnte ich als Christ ja alles tun und machen, wie ich Lust habe. Und ich kriege die gleiche Belohnung wie der sich für den Herrn einsetzt. Ist das gerecht? Ist das gerecht? Der sich völlig einsetzt und der in die Welt geht und die Welt liebt, kriegt das Gleiche. Oh. So denkt er.
Mit dem, der die Welt liebt, ist gerecht.
Ja, die 10 Jungfrauen dann auch, gell? Die haben auch alle angefangen.
Ja. Seht ihr, das ist schon nicht die Gerechtigkeit Gottes. Der schert doch nicht alles über einen Kamm, das macht er nie. Oh, Herr Jesus. Und warum sagt er hier in 2. Korinther 5, Vers 9, ich nehme noch den Vers 9 vorne weg, da sagt Paulus, deshalb eifern wir auch darum, wir seien daheim. Also daheim, in seinem Leib, sagt er noch da hier, daheim oder nicht, dass wir ihm wohlgefallen. Das sollte unsere Grundhaltung sein. Als ein Kind Gottes eifere ich darum, ihm wohl zu gefallen. Karl-Heinz, egal wie alt wir sind, wir eifern noch drum. Ihm wohl zu gefallen. Eine Freile. Da steht es. 2. Korinther 5, 9. Und dann sagt er, Paulus halt, sagt er, wisst ihr, warum ich eifere? Denn jetzt wird es ein bisschen ernster, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Damit jeder, jetzt haben wir wieder den Lohn empfängt, für das, was er durch den Leib getan hat, es sei gut oder böse. Manchmal ist dann vor Gott auch Lohn keine Belohnung. Ja. Ich habe mal geguckt nach dem Wort Richterstuhl, was sich dahinter ein bisschen verbirgt. Da habe ich gemerkt, es gibt es im Neuen Testament 8-mal. Ja. Und einmal gibt es den Richterstuhl Christi, den haben wir hier. Und dann gibt es in Römer 14, glaube ich, gibt es den Richterstuhl Gottes. Und die anderen 6, die sind fast alle in Apostelgeschichte, wo sich Paulus immer wieder vor verschiedenen Richterstuhlen verantworten muss. Oder auch Pontius Pilatus, genau das war auch noch. Der Herr selber war vor dem Richterstuhl von Pontius. So, es sind diese Richterstühle von Herrschern. Ja. Und dementsprechend müssen wir einfach auch sehen, für alles, was wir tun, gibt es irgendwann den entsprechenden Lohn. Und das ist auch gut so, weißt, das kann uns auch motivieren und auch, ja, wenn ich merke, Herr, ich muss mich hier zu dir wenden. Ich habe hier geschrieben noch, zurück zu diesem letzten Vers von Hebräer 12, dass der Herr ein verzehrendes Feuer ist, erinnert mich an die Verse im Alten Testament. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Weißt du, wenn wir Gott angemessen fürchten, das ist Weise. Die Menschen, die Gott gar nicht fürchten, das ist Torheit. Das ist nicht klug. Nur weil du jetzt Gott noch nicht wirken siehst, zu sagen, boah, der kommt nicht, den gibt's nicht, das ist Unfug, das ist Torheit. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Also in der Hinsicht will ich wirklich weise sein und auch weise bleiben. Nicht Dinge tun, wo ich genau weiß, Herr, hier wirst du mich entsprechend zur Verantwortung ziehen. Das hat mich in manchem schon bewahrt, ich muss ehrlich zugeben. Oh, Herr Jesus. Aber, darum habe ich den Vers an den Schluss geschrieben, wir haben einen Gott, der gesucht werden will. Und er ist ein Belohner all derer, die ihn suchen. Ja, er belohnt uns immer, wenn wir ihn suchen. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe so viel schon an Belohnung erfahren in meinem Leben. Und ich freue mich natürlich, wenn ich es schaffe, diese Große in den Himmel zu kriegen. Ich schaffe noch dran. Aber mir gefällt auch schon, was er auf Erden mir schon alles gegeben hat. Gell, Rosalinde? All den Jahren haben wir schon Belohnung erfahren. Doch. Und er ist treu. Gott ist treu. Sogar sind wir immer wieder nicht treu. Und trotzdem ist er treu. Er holt uns sogar zurück. Er wirkt an unserem Herzen. Er zieht. Er schafft, um unser Herz einfach zu gewinnen. Und so wunderbar, ich muss es echt lesen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wisst ihr, wir müssen sogar nur glauben. Nur glauben. Nur den Herrn empfangen und schon gefallen werden. Denn wer zu Gott vorwärts kommt, der muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein. Lob den Herrn.